Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Zwei Drittel des Bundeswehr-Sondervermögens von 100 Milliarden Euro sind verplant für dieses Jahr. Und für 4 Milliarden Euro aus diesem Topf kauft die Bundesregierung von Israel das Raketenabwehrsystem Arrow 3. Dafür mussten die USA zustimmen, denn die haben das mitentwickelt.
Die neueste Arrow-Version kann 100 Kilometer hoch und fast 2400 Kilometer weit fliegen. Das macht das System auch so besonders und damit könnte man sogar Langstreckenraketen im Weltraum abwehren.
Mehr Infos zum System und warum dieser Deal so besonders ist, das klären wir im Podcast vom Update am 17. August. Außerdem sprechen wir über Heidelbeerdiebstahl. Ja, ja. Wird gerade in rauen Mengen geklaut in Frankreich. Unser Nova-Reporter Justus Wolters.
Da müssen in den Vogesen jetzt WaldarbeiterInnen patrouillieren, um gegen bandenmäßige Heidelbeerdiebe vorzugehen. Und da haben wir uns heute ein bisschen gefragt, wie sieht's eigentlich in den deutschen Wäldern aus?
Also, geklaut wird bei uns auch, ne? Wie viel ihr mitnehmen dürft und ab wann es eben nicht mehr okay bzw. illegal ist, klären wir auch. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die USA, die haben heute den Weg frei gemacht für einen richtig großen Rüstungsdeal. Sie haben erlaubt, dass Deutschland von Israel das Raketenabwehrsystem Arrow 3 kauft. Die USA mussten gefragt werden, weil sie dieses System mitentwickelt haben. Und jetzt haben sie also ja gesagt. Matthias Wurms aus unseren Nachrichten in Berlin und vor allem in Israel sprechen alle von einem ganz besonderen Deal. Warum?
Also zum einen ist das der größte Rüstungsdeal in der israelischen Geschichte. Da geht es um knapp 4 Milliarden Euro. Zum zweiten aber sagt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, das ist besonders, weil ausgerechnet Deutschland sowas von Israel kauft. Und damit spielt er natürlich auf die Geschichte an.
Im Holocaust waren die Juden ohne Schutz vor Nazi-Deutschland. 80 Jahre später möchte Deutschland Abwehrwaffen vom jüdischen Staat kaufen. Was für eine unglaubliche Wendung.
Ja, und der israelische Botschafter in Deutschland, der spricht deshalb sogar von einer Zeitenwende in den Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Aber der Kauf ist auch militärisch besonders, weil nämlich die Bundeswehr so ein Abwehrsystem, so ein Raketenabwehrsystem bisher gar nicht hat.
Ah, okay. Das heißt, wir haben im Moment keinen Schutz vor Raketen.
Naja, zumindest nicht vor solchen, die besonders hoch und weit fliegen. Und das gilt schon für Mittelstreckenraketen, wenn die durch die Stratosphäre fliegen, also Höhen von 100 Kilometern erreichen.
Und Arrow 3 kann die aber abfangen?
Genau. Die neueste Arrow-Version kann 100 Kilometer hoch und fast 2400 Kilometer weit fliegen. Das macht das System auch so besonders und damit könnte man sogar Langstreckenraketen im Weltraum abwehren.
Wie funktioniert das denn?
Also vereinfacht gesagt hat Arrow 3 dieses System zwei Teile, ein Radarsystem und eine Raketenabschusseinheit. Das Radar bemerkt, wenn feindliche Raketen anfliegen und kann sie auch sozusagen markieren. Und die Rakete folgt dann dem Radar und zerstört das Ziel. Die Rakete ist nämlich sehr gut lenkbar. Man könnte sie deshalb sogar starten lassen, bevor überhaupt feindliche Raketen im Anflug sind. Dann riskiert man zwar, dass es gar keinen Angriff gibt und die eigenen Abwehrraketen irgendwann nutzlos runterfallen. Aber im Ernstfall könnte man halt noch schneller reagieren. Und was Arrow 3 außerdem effektiv macht, ist der Sprengkopf. Der hat einen sogenannten Näherungszünder. Das heißt, er explodiert auch, wenn er das Ziel ganz knapp verfehlt und kann es dann so zerstören.
Wird das denn schon irgendwo genutzt? Also Israel zum Beispiel?
Genau, ja, die Israelis haben das entworfen, um sich vor möglichen iranischen Mittelstreckenraketen zu schützen. Also das Arrow 3 ist nicht dieser Iron Dome, der vor den Palästinenser-Raketen schützt. Das ist nochmal ein eigenes System, das sind ja ganz kleine Raketen. Aber Arrow 3 ist in Israel schon im Einsatz, schon seit 6 Jahren.
Und bei uns, wo soll das aufgebaut werden?
Es soll 3 Standorte geben und im Grunde wäre es egal, wo die sind. Das Radarsystem hat eine so große Reichweite, dass die Stationen eigentlich irgendwo stehen könnten, die Raketen ja sowieso. Aber das Arrow-System soll auch Teil eines europäischen Raketenabwehrschirms der NATO werden. Deshalb will man die Standorte so aufteilen, dass nicht nur Deutschland geschützt ist. Es soll einen ganz im Norden geben, in Schleswig-Holstein, der dann auch die baltischen Staaten abdeckt. Einen bei Berlin, der Polen mit abdeckt und einen in Bayern, der südlichere Länder, wie zum Beispiel Rumänien, mit überwacht. Und die anderen Länder, die müssten dann sich eigentlich nur die Raketen kaufen und bei sich stationieren und die Radardaten würden sie aus Deutschland kriegen.
Und welchen Zeitplan gibt's da? Also bis wann soll das alles stehen?
In 2 Jahren soll der erste Standort einsatzfähig sein. Das ist der in der Mitte an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg und Ende 2025 dann auch die anderen. Und das Ganze ist natürlich eine Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Und das Geld kommt dann auch aus den 100 Milliarden Euro, die der Bundestag zusätzlich für die Bundeswehr bewilligt hat.
Deutschland kauft von Israel das Raketenabwehrsystem Arrow 3 für rund 4 Milliarden Euro. Die USA als Mitentwickler haben heute ihre Zustimmung gegeben. Infos dazu von Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ohne Ehrenamt, da würde es an einigen Stellen richtig eng werden. Also denkt nur mal an die Sportvereine oder ja, an andere kleinere Organisationen. Freiwillige Feuerwehr, natürlich auch Bahnhofsmissionen, Vorlesen, Sportvereine. Da hängt eben vieles vom Ehrenamt ab. Das machen die Leute freiwillig, ne? Und in der Regel wird das eben auch gar nicht oder nur sehr gering bezahlt. Allerdings wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich da engagieren wollen bzw. können, denn es kostet eben auch Zeit. Das zeigen aktuelle Studien, dass die ehrenamtliche oder das ehrenamtliche Engagement zurückgeht. Zuletzt von der Stiftung Zivilgesellschaft in Zahlen, die hat das belegt. Ein Grund ist, dass nach Corona viele Ehrenamtliche nicht zurückgekommen sind. Und welche Gründe es noch gibt, das erklärt euch Nova-Reporter Jan Daimann.
Als ich mal so geguckt habe, was ich ehrenamtlich machen könnte, da habe ich direkt was gesehen. Jugendhilfe, also ein bisschen Tischtennis spielen, ein bisschen beim Essen helfen. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber dann habe ich gesehen, ab 25 Stunden pro Woche, da bin ich dann natürlich raus. Aber das Ehrenamt ist wichtig für unsere Gesellschaft. Das wird direkt klar, wenn man sich mal anguckt, welche Aufgaben ehrenamtliche HelferInnen so alles übernehmen. Vorlesen im Kinderhospiz, das Betreuen und Trainieren von Sportvereinen, die Freiwillige Feuerwehr, Essen ausgeben bei der Tafel und. Sollte das alles wegfallen, wäre das eine ziemliche Katastrophe.
Wenn sich jeder einmal zurückerinnert, wann hatte ich eigentlich den ersten Kontakt mit einem Ehrenamtlichen, einer Ehrenamtlichen, da fällt ihm bestimmt auch was ein, sei es die Sporttrainerin oder der Sporttrainer im Sportverein, sei es die Freiwillige Feuerwehr. Seien es kulturelle Feste vor Ort in der Stadt. Also da würde ganz schön viel wegbrechen, was uns als Gesellschaft auch ausmacht.
Das sagt Katharina Peranitsch, Vorständin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Wie viele Menschen sich genau engagieren, darüber gibt es verschiedene Zahlen. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeanalyse von 2022 sind es ca. 16 Millionen Menschen. Das Innenministerium spricht sogar von 29 Millionen. Und in vielen Bereichen gibt es ja auch Menschen, die sich engagieren.
Beispielsweise das Thema Klimawandel. Hier gibt es einen großen Zulauf an Engagierten. Oder auch in Krisensituationen, denken Sie an die Flut im Ahrtal oder auch der Angriffskrieg auf die Ukraine, als viele Menschen zu uns gekommen sind.
In solchen Momenten zeigt sich, dass sich immer noch viele Menschen engagieren wollen. Wenn es aber zum Beispiel darum geht, Kassenwartin in einem Verein zu werden, sieht es anders aus. Ich nehme an, weil es nicht so spannend klingt. Katharina Peranitsch widerspricht da aber.
Wir haben ein Programm entwickelt, das nennt sich Futur E. Hier unterstützen wir zweimal pro Jahr 30 junge, engagierte Menschen. Und die sind meistens schon in diesen Ämtern. Und zu mir sagte eine Teilnehmerin, Wort Kassenwart finde ich jetzt nicht so schön. Ich mache das aber. Ich sehe mich aber eher als CFO und ich lerne hier eine ganze Menge, auch später für meinen Beruf und überhaupt auch für mein Leben. Und ich fühle mich sehr wohl und finde es toll, dass mir so eine große Aufgabe anvertraut wird.
CFO, also Chief Financial Officer statt Kassenwart, das klingt natürlich schon deutlich besser. Kassenwart, das klingt dann eher nach trockener, unbezahlter Arbeit, für die wir unsere Zeit investieren sollen. Und Katharina Peranitsch sagt, das ist definitiv ein Grund. Viele wollen sich zwar engagieren, aber können oder wollen nicht so viel Zeit investieren. Wie sollen wir denn bei einer 40-Stunden-Woche oder neben der Uni, neben der Schule Zeit dafür haben? Und da sagt Katharina Peranitsch, auch Unternehmen müssten ihre Mitarbeitenden mehr dabei supporten, sich engagieren zu können.
Es gibt hier auch viele Unternehmen, die beispielhaft vorangehen, die eben solche Social Days organisieren, die aber auch ihren Mitarbeitenden Zeit schenken, also sagen wir einen Tag pro Monat, um sich zu engagieren, die das unterstützen, das Engagement, und wo es eben kein Hinderungsgrund ist, eine Anstellung zu bekommen oder eine Beförderung, sondern die sich auch tatsächlich als Teil unserer Gesellschaft sehen und dieses Engagement unterstützen.
Genau das sagt auch Kai Giersieben. Mit seinem Startup Somigo hilft er Unternehmen dabei, sich zusammen mit ihren Mitarbeitenden zu engagieren. Er sagt, Ehrenamt sollte nicht nur in der Freizeit nach der Arbeit passieren, auch Unternehmen müssten sich einbringen, denn darin stecke ein riesiges Potenzial.
Unternehmen haben ja eine Verantwortung in unserer Gesellschaft. Unternehmen gestalten ja auch mit Gesellschaft. Und dementsprechend sind sich viele Unternehmen, vor allem auch in Deutschland, sich ihrer Verantwortung auch bewusst.
Allerdings kommt es stark darauf an, wie sich Unternehmen engagieren.
Wenn man das natürlich einmal im Jahr zum Beispiel macht, bei diesen beliebten Social Days, die mehr Arbeit sind häufig für die Organisation, als dass das wirklich irgendwie was bringt. Und das machen ja schon die meisten Unternehmen nicht, sondern sie spenden. Und dann ist es einfach nur eine Summe, die von A nach B irgendwie transferiert wird. Aber im Endeffekt weiß man gar nicht so genau, was hat das denn jetzt gebracht?
Und da sagt er, sollten Unternehmen viel enger mit ehrenamtlichen Vereinen zusammenarbeiten und ihr Wissen einbringen. Denn das könne wirklich was bewirken und ehrenamtlichen Vereinen viel Arbeit abnehmen. Trotzdem werden sich auch viele nach der Arbeit, an Wochenenden oder neben dem Studium engagieren müssen. Und das sollte ja auch nicht zu kurz kommen. Ein Ehrenamt bringt uns ja auch viel. Sich in einem Sportverein zu engagieren, bei der Tafel Essen auszugeben oder mal mit anderen den Park um die Ecke aufräumen, das kann ja auch einfach richtig Spaß machen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist kompliziert, es ist komplizierter, es ist Spanien. Auch 3,5 Wochen nach der Wahl ist nach wie vor offen, wer das Land regieren wird. Die Konservativen haben die Wahl gewonnen. Aber selbst mit der rechtspopulistischen Partei Vox würde es eben nicht reichen für die Mehrheit. Und auch für die Sozialisten von Regierungschef Pedro Sánchez reicht es eben nicht. Heute ist zum ersten Mal das neue Parlament zusammengekommen in Madrid. Und dabei hat es eine Überraschung gegeben. Franka Welz ist unsere Korrespondentin in Spaniens Hauptstadt. Franka, heute ist die Parlamentspräsidentin gewählt worden. So viel kann ich ja schon mal verraten. Und es ist eine Sozialistin geworden. Sie hat die absolute Mehrheit bekommen, obwohl die Sozialisten ja keine Mehrheit haben. Was ist da passiert?
Naja, Sonja, also da hat sich tatsächlich ein breites Bündnis aus sozialistischer Partei, dieser neuen Linksplattform Sumar, die ja angeführt wird von der noch geschäftsführenden Arbeitsministerin Yolanda Díaz, und dann eben noch zahlreichen kleineren Regionalparteien zusammengetan und Francina Armengol ihre Stimmen gegeben. Darunter auch übrigens, das ist ganz spannend, 2 separatistische Parteien aus Katalonien, und mit deren 14 Stimmen hat es dann tatsächlich dafür gereicht, dass sie im ersten Wahlgang mit 178 Stimmen gewählt wurde zur Parlamentspräsidentin. Das sind in der Tat 2 mehr, als für die absolute Mehrheit notwendig gewesen wären, die wiederum vorgeschrieben ist im ersten Wahlgang. Und da haben hier alle doch schon gestaunt, dass das so schnell und so deutlich lief.
Wie kann man das denn jetzt interpretieren? Also könnte man es auch so sehen, dass das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass der Regierungschef Pedro Sánchez weiter regieren kann?
Also theoretisch ja, denn das war natürlich auch ein Signal an den König, Felipe VI., der ja jetzt irgendwann in den nächsten Tagen mal entscheiden muss, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung geben will. Und Sánchez hat ihm damit das Signal gesendet, guck mal, König, ich kriege Mehrheiten zusammen. Mhm. Der andere, Feijóo von der konservativen Volkspartei, mutmaßlich eher nicht. Also theoretisch könnte das auch reichen, aber da gibt es natürlich viele Fragezeichen. Also gerade diese ganzen Kleinen haben jetzt heute schon sich beeilt zu sagen, na ja, also das hat jetzt erstmal was mit dem Parlamentspräsidium zu tun, um die Wahl des Ministerpräsidenten. Also darüber reden wir dann nochmal separat. Die Frage ist auch, wie teuer sie sich das dann bezahlen lassen werden unter Umständen und ob Sánchez überhaupt den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt. Denn die stärkste Kraft nach der vorgezogenen Parlamentswahl Ende Juli, das ist ja eindeutig die konservative Volkspartei.
Auf die gucke ich gleich nochmal mit dir. Ich würde erstmal gerne noch bei Sánchez bleiben. Also wenn er jetzt die Stimmen der katalanischen Separatistenpartei bekommen würde, um gewählt zu werden, wäre das denn für ihn okay? Weil die wollen ja wiederum, dass sich Katalonien abspaltet von Spanien. Und ich glaube, damit ist Sánchez nicht einverstanden, oder?
Nee, das ist er nicht. Also zum Beispiel auch eine der Forderungen, die ja auch im Raum stand, nämlich jetzt dann den Katalanen auch ein neues Unabhängigkeitsreferendum zu geben, die könnte er gar nicht erfüllen, weil das einfach gegen die spanische Verfassung verstoßen würde. Aber Sánchez' Taktik ist auch eine andere. Der hat ja jetzt schon in den Jahren, in denen er hier regiert hat, die Katalanen quasi zu Tode umarmt. Also schon sie zwar nicht immer harmonisch, aber schon auch eingebettet, wo er konnte, oder einbezogen. Und sein Narrativ ist jetzt, wir wollen hier mit meiner Regierung ein Spanien schaffen, in dem wir in Vielfalt, aber auch friedlicher und harmonischer Koexistenz leben können. Und man muss jetzt bei diesen Katalanen auch unterscheiden. Da gibt es Junts, die sind schon sehr radikal. Das ist die Partei des ehemaligen Regionalpräsidenten Puigdemont, der ja in Belgien im Exil das Ganze verfolgt hat. Und dann gibt es aber auch noch die Republikanische Linke, die auch den amtierenden Regionalpräsidenten stellen. Und die wiederum sind deutlich gemäßigter unterwegs. Und da ist jetzt also nicht ausgeschlossen, dass man da einen Weg findet, der diesen Konflikt dann vielleicht auch gar nicht wieder hochkochen lässt. Und ganz ehrlich, die Hardcore-Separatisten, die hätten sich wahrscheinlich eine Regierung aus Konservativen und Vox gewünscht, weil sie dann nämlich Sauerstoff für ihr mittlerweile doch eher kläglich vor sich hin glimmendes Feuer bekommen hätten.
Dann kommen wir jetzt doch nochmal zu den Konservativen. Was sagen die denn jetzt eigentlich dazu? Also die haben ja die Wahl eigentlich gewonnen und am Ende bringt ihnen das gar nichts oder wie ist das?
Ja, also danach sieht es zumindest derzeit aus, denn also Wahlen gewinnen oder stärkste Kraft werden ist das eine, aber man muss sich eben auch in dieser mittlerweile sehr fragmentierten politischen Landschaft Spaniens, wir dürfen ja nicht vergessen, in dem jetzt neu konstituierten Parlament sitzen 11 Parteien. Das ist also etwas, was wir uns in Deutschland, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Ja. Man muss sich halt Mehrheiten besorgen und das hat Feijóo heute offensichtlich nicht geschafft, weil ihm ja nicht mal der Partner, den er ohnehin mindestens braucht, wenn er die Regierung stellen will, nämlich die Rechtsaußenpartei Vox, geholfen hat, sondern die haben bei der Wahl des Vorsitzenden des Präsidiums erstmal ihren eigenen Kandidaten unterstützt und danach dann immer nur noch leere Stimmzettel eingereicht für alle weiteren Wahlgänge. Es war auch eine ganz interessante Art des parlamentarischen Protests. Und deshalb haben die Konservativen natürlich heute sehr geschimpft und gesagt, also die Sozialisten hätten sich jetzt den Separatisten an den Hals geworfen, um trotz Wahlniederlage an der Macht zu bleiben. Aber Fakt ist, wer regieren will, muss sich Mehrheiten besorgen, auch in Spanien. Und wie gesagt, das ist heute nicht gelungen aus konservativer Sicht.
Franka, dann danke ich dir erstmal für die Infos hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Also Spanien sucht weiter nach einer neuen Regierung. Aktuelle Infos dazu von Franka Welz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Geklaut wird ja theoretisch alles, ne? Holz, Hamster und jetzt offensichtlich auch Heidelbeeren. Und zwar in so krassem Ausmaß, dass in den ostfranzösischen Vogesen Mitarbeitende der Waldbehörde unterwegs sind, um Heidelbeerdiebe abzustrecken. Denn dieser Diebstahl ist ja so richtig bandenmäßig organisiert. In Deutschland gibt's ähnliche Probleme mit Menschen, die einfach zu viel mitnehmen aus dem Wald oder Dinge abpflücken, die man gar nicht abpflücken oder einsammeln oder aufladen darf. Nova-Reporter Justus Wolters, was wird denn aus den deutschen Wäldern so geklaut im großen Stil?
Ganz vorne ist dabei der Holzklau. Ja. Also da haben wir letztes Jahr viel zugehört, weil die Preise fürs Heizen ja so stark gestiegen waren und da hatten sich viele Diebe illegal Holz aus dem Wald geholt. Und hier gibt es jetzt, wie beim neuen Beispiel aus den Vogesen, auch richtige Bandenstrukturen, die diesen Klau dann auch hochprofessionell durchziehen. Einige WaldbesitzerInnen schützen ihr Holz jetzt mittlerweile sogar mit GPS-Trackern. Aber auch andere Dinge werden aus den Wäldern im großen Stil geklaut, hat mir der Cuxhavener Bundesförster Dominik Zucker-Weiß erzählt.
Es gibt tatsächlich Tendenzen, dass auch bei Pilzen im größeren Stil da die Wälder durchkämmt waren, wo wir das jetzt vor ein oder zwei Jahren erlebt haben, dass da richtig ein Trupp, wie bei so einer Jagd quasi, im Abstand von 5 Metern mit einigen Leuten die Wälder durchkämmen, um da wirklich alles, was da an Pilzen hochkommt, quasi mitzunehmen.
Ist natürlich Mist, weil ja Pilze auch eine Funktion im Wald haben und wenn da großflächig alles abgegrast wird, dann stört das die Ökosysteme.
Es muss ja auch nicht immer gleich der große Diebstahl sein, ne? Auch wir nehmen ja schon ab und zu mal, weiß ich nicht, ein paar Beeren mit oder vielleicht mal eine Handvoll Pilze, Deko-Grünzeug aus dem Wald. Ich kenne da diese, wie heißt die, Handstrauß-Regel, ne? Auf was ist die anwendbar oder was heißt denn das genau?
Also die Handstrauß-Regel, die besagt erstmal, dass du von den Dingen, die im Wald wachsen, etwa einen Handstrauß pflücken darfst und mit aus dem Wald nehmen kannst. Zum Beispiel bei Beeren oder Pilzen, da orientiert man sich dann eher an den haushaltsüblichen Mengen, sagt der Förster.
Wenn man da einfach seinen kleinen Korb quasi voll pflückt, dann ist das auf jeden Fall eine Menge, die noch in Ordnung ist. Sobald das halt richtig über große IKEA-Beutel, sag ich mal, geht, dann ist das auf jeden Fall nicht mehr eine Menge, wo wir von einer haushaltsüblichen Menge sprechen.
Und wichtig dabei ist auch, dass du die Dinge pfleglich entnimmst, also nicht noch den halben Wald dabei platt machst.
Mit dieser Handstraußregel ist die Menge geklärt. Jetzt ist noch offen, was genau wir legal eben mitnehmen dürfen aus dem Wald und was nicht.
Da ist am wichtigsten erstmal zu merken, ey, du darfst nichts aus einem Naturschutzgebiet mitnehmen. Also selbst eine Handvoll Beeren wäre da schon zu viel laut Gesetz. Und du musst immer vorher abchecken, ob du aus dem Wald, auch wenn nicht Naturschutzgebiet, etwas mitnehmen darfst. Meist ist es aber von den Gemeinden oder auch den BesitzerInnen aus okay. Ansonsten darfst du in den jetzt bekannten Mengen schon einiges mitnehmen, zum Beispiel Früchte, Pilze, Blumen, Gräser oder auch Kräuter, solange die Sachen nicht selbst auch unter Naturschutz stehen. Was man nicht mitnehmen darf, ist zum Beispiel Holz. Auch totes Holz zählt dazu. Junge Setzlinge, jegliche Tiere, auch egal ob lebendig oder tot, und Nester oder auch Eier.
Wer kontrolliert das denn dann eigentlich, wie viel ich jetzt am Ende wirklich mitnehme im Rucksack oder im Korb?
Das sind am Ende eher Zufallstreffer. Also wenn gerade Försterinnen oder Waldarbeitende das sehen, dann könntest du dabei Stress kriegen.
Ich glaube, du darfst noch nicht mal offiziell eine Feder mitnehmen. Vögel verlieren die ja gerne mal, müssen eigentlich auch da bleiben. Es gibt aber noch so einen Spezialfall. Das sind abgestoßene Geweihe. Die liegen ja schon mal gerne auch im Wald einfach rum.
Ja, und finde ich voll gut zu wissen. Finger weg davon. Also manchmal findet man ja in Wäldern diese Geweihe und die sehen auch wirklich cool aus. Und man hat vielleicht ja schon mal den Gedanken, ja, das könnte über meinem Sofa zu Hause auch richtig gut aussehen. Sollte man aber unbedingt lassen, meint Dominik Zuckerweiß.
Beim Geweih, da wird es dann wirklich ja schon fast kriminell, insofern, dass wir da dann in einem ganz anderen Rechtsbereich sind. Da geht es dann nicht mehr um Diebstahl, sondern alles, was mit Wild zu tun hat und das Wegschaffen von Wild, da sind wir tatsächlich gleich im Bereich der Jagdwilderei.
Deshalb am besten einfach liegen lassen oder der Försterin oder dem Förster Bescheid geben, denn nimmt man so ein Geweih mit und wird erwischt, dann kann es richtig hohe Geldstrafen geben oder im Wiederholungsfall sogar Gefängnisstrafe.
Justus, danke fürs Erklären, was man alles bei uns in Deutschland aus dem Wald mitnehmen darf und wie viel davon überhaupt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vom Ötzi von der Gletschermumie. Da habt ihr alle schon mal ein Bild gesehen, ne? Oder eine Nachbildung von ihm. Die steht im Archäologiemuseum in Südtirol in Bozen. Da steht der Ötzi, der hat helle Haut, relativ viele lange Haare. Um die Hüfte hat er so eine knappe Fellhose und in der Hand, da trägt er einen Speer. Ja, aber dieses Bild ist offenbar falsch. Das zeigen aktuelle Forschungsergebnisse. Einer der Autoren dieser neuen Studie ist Albert Zink vom Institut für Mumienforschung in Südtirol. Er ist Anthropologe und sein Schwerpunkt ist eben die Erforschung von Mumien. Wir haben vor der Sendung gesprochen und erstmal geguckt mit diesen aktuellen Erkenntnissen, Herr Zink. Wie würde Ötzi denn eigentlich aussehen?
Also er würde jetzt zum einen sehr viel dunkler aussehen. Also ein Ergebnis war, dass die Hautfarbe sehr dunkel war, also dunkler als heutige Südeuropäer, wie beispielsweise Sizilianer oder auch Andalusier. Jetzt nicht ganz dunkel, so dunkel wie Afrikaner, die südlich der Sahara leben. Und zum anderen hat er wohl sehr viel weniger Haare, als wir ihn bislang vorgestellt haben. Er hat nämlich eine Veranlagung zur Glatzenbildung. Können zwar jetzt nicht sagen, wie weit es fortgeschritten war, aber zumindest hatte wohl nicht mehr so dichtes Haar, wie er aktuell dargestellt wird.
Und ich habe gelesen, er hatte wohl auch eine Veranlagung für Übergewicht bzw. Diabetes, ne?
Ja, genau. Er hatte diese Veranlagung in sich, die aber wahrscheinlich nicht zum Tragen gekommen sind. Wir wissen ja von der Untersuchung an der Mumie, dass er sicher nicht übergewichtig war, ganz im Gegenteil, eher sehr drahtig, sportlich. Viel sehr aktiv war und eben vermutlich auch keine Diabetes, zumindest gibt es da keine Anzeichen. Er hat allerdings auch eine Veranlagung zu Herz- und Kreislauferkrankung und da sehen wir schon in den Röntgen- und Computertomographieaufnahmen, dass er schon eine beginnende Atherosklerose hat, also Verkalkungen im Herzen und auch in der Bauchaorta.
Wie haben Sie das denn jetzt alles eigentlich herausgefunden? Also Sie haben sich nochmal das Genom vorgenommen oder was haben Sie gemacht?
Genau, wir haben nochmal sein Genom untersucht und dieses Mal mit einer deutlich besseren Auflösung als noch vor über 10 Jahren, weil sich einfach die Technologie enorm weiterentwickelt hat. Wir können eben heute viel, viel mehr sozusagen DNA-Sequenzen analysieren und dadurch bekommen wir eine bessere Auflösung und können dann auch viel genauere und präzisere Aussagen treffen, als das noch vor 10 Jahren überhaupt möglich war.
Aber in der Untersuchung, das kann man ja dann so sagen, in der Untersuchung geht es um Gene, aber kann man sich wirklich so sicher sein, von den Genen auf das tatsächliche Aussehen zu schließen? Funktioniert das?
Ja, in einigen Aspekten schon, weil zum Beispiel die Hautfarbe ist über sehr viele verschiedene genetische Regionen definiert. Es sind so an die 100 verschiedene Gensequenzen, die da eine Rolle spielen. Und wenn man die weitestgehend sich alle ansieht, kann man da relativ zuverlässig auch auf die Hautfarbe schließen. Natürlich, wie beispielsweise bei der Glatzenbildung, kommt es immer davon ab, wie das individuell ausgeprägt ist. Da kann man jetzt schwer sagen, hat er eine vollständige Glatze oder hat er erst einen beginnenden Haarausfall. Zumindest ist es aber sehr wahrscheinlich, das weiß man eben aus Untersuchungen, dass wenn man diese Veranlagung hat, früher oder später man eine Glatze bekommt. Aber wie gesagt, wie weit fortgeschritten es war, das kann man natürlich dann nicht genau sagen.
Und das heißt aber auch, man kann eben, obwohl man diese Mumie hat, das nicht direkt erkennen an der Mumie selbst.
Ja, interessanterweise ist die Mumie selbst sehr dunkel und man hat immer lange geglaubt, er wäre nachgedunkelt im Zuge der Mumifizierung oder auch in der Lagerung in den vielen tausend Jahren im Eis. Aber offensichtlich entspricht es tatsächlich weitestgehend seiner tatsächlichen Hautfarbe. Das hatte man bislang nicht so erwartet. Und dazu kommt, dass die Mumie vollständig ohne Haare ist. Es wurden lediglich ein paar einzelne Haare bei der Mumie gefunden. Und da dachte man immer durch, auch die Lagerung im Wasser, im Eis, hat die Mumie die Haare verloren, was man ja von Gletscher oder von Gletscherleichen kennt oder von Wasserleichen. Aber das hat auch nicht erklärt, dass fast gar keine Haare mehr gefunden worden sind. Das könnte wahrscheinlich schon erklären, dass er tatsächlich zu Lebzeiten schon sehr, sehr wenig Haare zumindest gehabt hat.
Erklären Sie uns doch nochmal, Herr Zing, kam das Ganze denn dann jetzt sehr überraschend für Sie oder haben Sie und das Team, mit dem Sie das eben zusammen erforscht haben, gab es da vielleicht schon Vermutungen oder haben Sie sich gedacht, naja, könnte vielleicht auch anders sein?
Also das mit der Glatze war natürlich zugegeben schon überraschend, weil man mit sowas irgendwie dann doch nicht gerechnet hat. Mit der Hautfarbe, wenn man sich andere Ergebnisse anschaut oder was wir inzwischen auch wissen über unsere Vorfahren, auch über die Jäger und Sammler, die beispielsweise schon sehr dunkel waren oder die hatten tatsächlich noch eine wirklich afrikanische Hautfarbe, ist es dann weniger überraschend. Dann macht es eigentlich auch Sinn. Und es erklärt auch, warum die Mumie so dunkel ist. Wir konnten es ja nie richtig erklären, welcher Prozess dazu geführt haben sollte, dass es so nachgedunkelt sein sollte. Also mit bisschen Abstand und ein bisschen drüber nachdenken, macht das alles schon sehr viel Sinn, was wir da rausgefunden haben.
Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Abbildung auch in den Museen dann oder in Bozen zum Beispiel? Da steht der Ötzi ja, müssen die bisherigen Abbildungen und Rekonstruktionen dann alle neu gemacht werden? Beziehungsweise wird das vielleicht irgendwann mal ausgetauscht? Hat das jetzt auch eine gewisse Dringlichkeit oder wie ist das?
Ja, dringlich ist es vielleicht nicht, weil so Rekonstruktionen natürlich immer nur eine gewisse Annäherung sind. Es ist immer eine gewisse Interpretation, auch von dem, der es ausführt, der Künstler, so wie man einfach sich da in die damalige Zeit hineinversetzt. Und man sollte natürlich schon bei einer neuen Rekonstruktion das entsprechend dann berücksichtigen. Das wird sicher auch getan werden. Aber es ist auch nicht so, dass das jetzt sofort erfolgen muss und auch nicht sofort erfolgen wird, sondern das wird irgendwann bei einer nächsten zukünftigen Rekonstruktion entsprechend berücksichtigt.
Ötzi hatte keine weiße Haut, sondern viel, viel dunklere und auch gar nicht mal so viele Haare, sondern eher eine Glatze. Das zeigen aktuelle Forschungsergebnisse und über die habe ich gesprochen mit Albert Zink, der ist Mumienforscher.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.